Also mein Vortrag ist in 5 Abschnitte gegliedert. Zuerst wird in philosophischer Perspektive nach dem Wesen und Grund des Bösen gefragt und Kant ist hier der Bezugsautor. Im zweiten Abschnitt soll der Übergang von der Philosophie zu demjenigen historischen Paradigma des Bösen vollzogen werden, zu dem uns der Judenmord des nationalsozialistischen Deutschland geworden ist, sowie auch zu dessen Vorgeschichte im christlichen Antijudaismus. Es folgen drittens ganz kurze Bemerkungen zu den Begriffen der Kollektivpsyche und des Unbewussten. Im vierten Abschnitt wird eine Grundambivalenz in der deutschen Geschichte betrachtet, die mit dem Judenmord in Verbindung stehen könnte, bevor dann im letzten und fünften Abschnitt diese Verbindung versuchsweise wirklich hergestellt wird. So, das war das Programm und jetzt beginne ich mit Teil 1, philosophische Vorüberlegungen zum Bösen. Im ersten Stück seiner Religionsschrift von 1793 unternimmt es Kant, folgende Position zu begründen. Wir stellen in der Natur des Menschen, wenn wir darunter nicht seine physische, sondern seine moralische Natur verstehen, eine ursprüngliche Anlage zum Guten fest. In ihr wirken Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft so zusammen, dass wir sowohl das Nützliche als auch das moralisch Gute erkennen und nach Kräften verwirklichen können. Allerdings gibt es daneben einen Hang zum Bösen in uns, der zwar nicht ursprünglich zu unserer Natur gehört, aber ihr einwohnt und mit ihr, wie Kant sagt, verwebt und verklebt ist. Wir haben nämlich die gelegentliche Übertretung des Sittengesetzes immer schon in die Maxime unserer Willkür aufgenommen und in diesem Sinn kann man sagen, der Mensch sei von Natur böse. Er ist von Natur böse, weil er aus Freiheit seine Natur immer schon mit dem Bösen kontaminiert hat. Den Ursprung des Bösen in uns hält Kant aber für unerforschlich. Alle Erklärungsversuche geraten hier in einen Zirkel oder einen Regress. Warum sind wir böse? Weil wir die gelegentliche Übertretung des Sittengesetzes immer schon in unsere Maxime aufgenommen haben, gleichsam pränatal, angeborenerweise. Warum aber haben wir das getan? Weil wir böse sind. Wir gehen also im Zirkel. Wie auch immer, Faktum bleibt nach Kant, dass wir uns aus freien Stücken, böse sind, weil wir selbst beschlossen haben, mitunter nicht aus Achtung für das Sittengesetz zu handeln. Ich will diese Konzeption nicht verteidigen, sondern mit ihrer Hilfe nur die philosophische Problematik des Bösen umreißen. Kant führt 2 alternative Thesen zum Grund des Bösen an, die er beide als unzutreffend zurückweist. Man kann, sagt er, den Grund des Bösen einerseits in der Sinnlichkeit vermuten oder andererseits in der Vernunft als solcher. Aber, jetzt zitiere ich ihn aus der Religionsschrift, um einen Grund des moralisch Bösen im Menschen anzugeben, enthält die Sinnlichkeit zu wenig. Denn sie macht den Menschen, indem sie die Triebfedern, die aus der Freiheit entspringen, wegnimmt, zu einem bloß tierischen Wesen. Eine vom moralischen Gesetz aber freisprechende, gleichsam boshafte Vernunft, ein schlechthin böser Wille, enthält dagegen zu viel, weil dadurch der Widerstreit gegen das Gesetz selbst zur Triebfeder erhoben und so das Subjekt zu einem teuflischen Wesen gemacht würde. Keines von beiden ist aber auf den Menschen anwendbar. Zitat Ende. Also der Mensch ist weder Tier noch Teufel. Seine sinnlichen Neigungen stammen zwar aus seiner physischen, animalischen Natur, sind deswegen aber auch so unschuldig wie diese zumal sie ursprünglich der Selbsterhaltung dienen, sowohl des Individuums wie auch der Gattung. Da jedoch die sinnlichen Neigungen für sich schon hinreichen, uns zum Handeln zu motivieren, sind sie eine Quelle möglicher Konkurrenz für das Sittengesetz, das vor ihnen aber den Vorrang beansprucht. Wenn wir die Ordnung des Vorrangs aus freien Stücken umkehren und die Geltung des Sittengesetzes unter die Bedingung stellen, dass zuerst unseren Neigungen Rechnung getragen werde, ist unser Wollen böse. Diese mittlere Konzeption des Bösen ist die kantische. Teuflisch hingegen handeln wir nicht. Teuflisch wäre ein rein geistiges Wesen, das ohne sinnliche Antriebe gegen das Sittengesetz verstieße, nur um dem Gesetz zuwiderzuhandeln. Das wäre nach Kant der Fall einer gesetzlosen Ursächlichkeit und daher unmöglich. Davon abgesehen müsste eine rebellische Vernunft sich von ihrer Rebellion doch noch irgendetwas Gutes versprechen, wenn auch ohne Rücksicht auf andere Beteiligte. Dass die Vernunft das Böse als solches und um seiner selbst willen bezweckte, ist also eine inkohärente Vorstellung. Der Teufel ist nach seinem strengsten Begriffe unmöglich. Kant war ein Optimist der Vernunft. Aber er sieht es doch der christlichen Tradition als eine lästliche Ungenauigkeit nach, wenn sie gemäß Epheser 6, Vers 12 annimmt, dass wir nicht bloß gegen unsere rein menschliche Bosheit zu kämpfen haben, sondern, ich zitiere, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Zitat Ende. Kant zitiert Epheser 6, Vers 12. Wenn der Versuch, das menschliche Böse innerhalb der menschlichen Sphäre zu erklären, in einen fehlerhaften Zirkel mündet, darf man sich nicht über Versuche wundern, es aus einem angenommenen, übermenschlichen, absoluten Bösen herzuleiten, obwohl damit die Problematik nur einen Schritt weiter verlegt und ein Regress initiiert wird. Solche Versuche liegen in der monotheistischen westlichen Geistesgeschichte deswegen nahe, weil im modernen Monotheismus die moralische Vollkommenheit mit Gott verknüpft wurde, zu dem sich dann ein unebenbürtiger, geschaffener Gegenspieler in Gestalt des Teufels leicht hinzudenken ließ. Der Teufel ist eben genau jenes von Kant für unmöglich gehaltene reine Geistwesen, das gegen das Gute als solches und somit gegen Gott rebelliert. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt, Übergang von der Philosophie in die Geschichte. Faktisch ist uns das nationalsozialistische Deutschland zum Inbegriff des Bösen geworden, eines Bösen, in dem menschliche und teuflische Züge sich überlagern, während bei anderen Großverbrechen der Menschheitsgeschichte stets das menschengemäße Böse überwiegt, das von wirklichen oder vermeintlichen politischen, militärischen und wirtschaftlichen Interessen angetrieben wird. Stalin etwa ließ morden, um seine persönliche und zugleich die Sowjetmacht zu festigen. Europäische Staaten unterwarfen sich ferne Erdteile in einem Wettlauf um Macht und Reichtum. Auf die moderne Sklaverei in Nordamerika gründete sich die Ökonomie der Südstaaten. Kriegsverbrechen wurden und werden begangen aus Rachsucht oder um militärischer Vorteile willen und so weiter und so fort. Hätte also Nazi-Deutschland erst Polen und dann die Sowjetunion überfallen und sich entsetzlicher Kriegsverbrechen schuldig gemacht, ohne den militärisch sinnlosen Völkermord an den deutschen und europäischen Juden zu betreiben, so wäre alles im Rahmen der scheußlichen Üblichkeiten eines aggressiven Imperialismus geblieben. Doch für den Judenmord ist kein imperialistisches oder sonstiges deutsches Interesse erkennbar. Im Gegenteil, die deutschen Juden des Kaiserreiches und der Weimarer Republik hatten Außerordentliches beigetragen zum Einfluss, Ansehen und Reichtum des Landes. Und die osteuropäischen Juden hätten mit ihrer jiddischen Sprache und ihrer oft prekären Stellung in ihren Heimatländern natürliche Verbündete eines deutschen Reiches sein können, das sich kriegerisch nach Osten auszudehnen gedachte. Besonders nach dem Überfall auf die Sowjetunion waren die antijüdischen Maßnahmen der Deutschen höchst kontraproduktiv, denn sie banden Kräfte und Ressourcen, die fürs militärische Vorgehen benötigt worden wären. Wenn 6 Millionen Menschen systematisch ermordet werden, ohne dass auf Seiten der Mörder die Spur eines Eigeninteresses erkennbar ist, muss entweder eine kollektiv wahnhafte oder eine kollektiv teuflische Motivationslage ausschlaggebend gewesen sein. Und eben dies, dass die deutsche Nation unter großem logistischem Aufwand mitten im Krieg 6 Millionen Menschen wahnhaft oder teuflisch mordete, von denen sie nichts zu befürchten hatte, macht den Judenmord zu jenem beispiellosen Geschehen, für das er heute allenthalben zu Recht gilt. Doch auch das Beispiellose verlangt nach Erklärung und nach Subsumption unter Allgemeinbegriffe. Sollen wir wirklich eine teuflische Motivationslage annehmen, gegen Kant sozusagen, oder nicht eher eine krank und wahnhafte? Gleichviel jedoch, ob wahnhaft oder teuflisch, wir müssen in jedem Fall irgendeine Motivationslage, und zwar eine kollektive, in Ansatz bringen. Das ist eine der theoretischen Aufgaben, denen wir uns in der Folge zu stellen haben. Meine zweiteilige These wird es sein, erstens, dass der Genozid an den europäischen Juden einer kollektiven Pathologie in der nationalen Psyche Deutschlands entsprang, und zweitens, dass er beinahe das kantische Kriterium einer teuflischen Tat erfüllt. Nach Kant kann es, wie wir sahen, keine im strengen Sinn teuflischen Taten unter den Menschen geben, weil sich dazu unsere Vernunft mit Bedacht gegen sich selbst kehren müsste, was widersinnig wäre. Teuflisch wäre es, gegen das vernünftige Sittengesetz zu verstoßen, rein um gegen es zu rebellieren. Tatsächlich verstoßen wir gegen das Sittengesetz stets aus anderen Gründen, weil uns dies oder jenes wichtiger ist oder wertvoller vorkommt als die Moral. Wir stehlen aus Habsucht, morden aus Rachsucht und so weiter, nicht jedoch aus Hass auf unsere eigene Vernunft und ihr Sittengesetz. Insofern kann es, nach Kant, keine im strengen Sinn teuflischen Handlungen geben. Allerdings können wir eine Kette von Verknüpfungen herstellen, die bei dem Vernunft- und Sittengesetz beginnt und über Zwischenglieder hinführt zu einer anderen Instanz, die wir uns durchaus als den Adressaten einer Rebellion denken können. Diese andere Instanz ist der Gott der Christen, der ursprünglich der Gott der Juden war. Und die erwähnte Kette der Verknüpfungen führt von dem Faktum der Vernunft, das heißt dem Sittengesetz, zu dem Gott der Philosophen und dann weiter zum Gott der christlichen Theologie und Religion und schließlich hin zu dem Stammesgott der Juden, der zu Beginn seiner geschichtlichen Laufbahn den Eigennamen Yahweh trug. Doch bei diesem Namen durfte er nicht mehr genannt werden, als er zum Schöpfer des Himmels und der Erde avanciert und nicht mehr ein Gott unter vielen, sondern der singuläre, allmächtige Gott war. Gegen ihn zuletzt richtete sich der psychotische Hass in der Psyche unserer Nation. Und mit den Juden hatte das ursprünglich gar nicht viel zu tun, sondern nur mit einem alten deutschen Selbsthass, in den die Juden von uns hineingezogen wurden. Detaillierter lässt sich die erwähnte Kette der gedanklichen Verknüpfungen wie folgt knüpfen. Wir beginnen bei dem Sittengesetz als dem Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft. Es lautet nach Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Zitat, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen könne. Zitat Ende, der kategorische Imperativ. Für uns Menschen als sinnlich affizierte Wesen ist das Gesetz ein Imperativ, weil wir stets versucht sind, ihm nur den zweiten Rang in unserer Willensbestimmung zuzubilligen und es unter die Bedingung unserer eigenen Glückseligkeit zu stellen. Und diese Verkehrung des Vorrangs ist nach Kants Diagnose das ursprüngliche Böse in uns. Ein vernünftiges Wesen hingegen, das gar nicht sinnlich affiziert wäre, würde jederzeit gemäß dem Sittengesetz handeln, sofern wir teuflisches Handeln beiseite lassen. Das gilt in besonderer Weise für das schlechthin vollkommene Wesen, also für den Gott der Metaphysik, das Ens Realissimum. Er will in allem das Beste und handelt in allem unbedingt gut. In der abendländischen Tradition wurde der vollkommene, also allwissende, allgütige, allmächtige, metaphysische Gott aber mit dem Gott der christlichen Religion gleichgesetzt. Das lag ja auch nahe. Das Christentum hatte seinerseits als eine jüdische Sekte begonnen, die sich vom mosaischen Gesetz gelöst, aber den mosaischen, abrahamitischen, adamitischen Gott beibehalten hatte. Vor diesem Hintergrund konnten Philosophen und namentlich Kant zu der Diagnose gelangen, dass in der Menschheitsgeschichte das Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft zunächst als die positive Gesetzgebung eines Gottes, nämlich dieses Gottes, eingeführt wurde. Mit dieser Einführung wurde die Pointe des Sittengesetzes aber zunächst verstellt. Denn im Moralischen kommt es ja gerade darauf an, aus reiner Achtung für das Gesetz zu handeln, nicht aus Furcht vor göttlicher Strafe oder Hoffnung auf göttliche Belohnung. Bei einer Religion äußerer Gesetze dürfte es die Vernunft in der Geschichte daher nicht belassen. Die christliche Religion lässt sich nun als ein Fortschritt auf dem Weg zu einer Vernunftreligion betrachten, wenn man sie, etwa mit Kant, dahingehend umdeutet, dass sie das göttliche Gesetz befolgen lehrt, nicht weil es von Gott gegeben wurde, sondern weil es das Vernunftgesetz ist. Gott will das Gute, weil er selbst vernünftig und gut ist. Rebellion gegen den so konzipierten Gott wäre dann eine Rebellion wider die Vernunft. Allerdings ist der Gott der Christen kein zeitloses Vernunftideal, sondern hat eine Geschichte und war nicht von Anfang an der Gott der Metaphysik und der Vernunft, ist es in der christlichen Theologie auch bis heute nicht. Also Kants Konzeption einer reinen Vernunftreligion hat sich in der christlichen Theologie nicht durchsetzen können. Gegen einen Gott aber, der anderes ist als nur Prokurist der reinen praktischen Vernunft, lässt sich eine Rebellion vernünftiger und zugleich boshafter Akteure sehr wohl denken. Aufgrund seines rebellischen Charakters könnte solches Handeln in einem erweiterten Sinn teuflisch genannt werden. Es wäre zwar keine Rebellion gegen die Vernunft als solche, wohl aber eine Rebellion gegen den mit ihr nachträglich assoziierten Gott der Juden, Christen und auch Muslime. Als eine solche Rebellion werde ich den mörderischen Antisemitismus des nationalsozialistischen Deutschland im 5. Abschnitt deuten. Anknüpfen konnte der deutsche Antisemitismus an den christlichen Antijudaismus, mit dem er aber nicht vermengt werden darf. Den Gott, der anderes ist als nur Prokurist der reinen praktischen Vernunft und doch mit Vernunft assoziierbar, hatten die Römer von den Christen und die Christen von den Juden übernommen, aus denen sie ja als eine Sekte hervorgegangen waren. Ein römisch-christliches Ressentiment gegen den übernommenen Gott und eine heimliche Rebellion gegen ihn, wenn es so etwas geben sollte, konnte daher leicht auf die Juden verschoben und gegen sie gewendet werden. Und eben dies beobachten wir im allgemeinen Antijudaismus des westlich-lateinischen Christentums. Woher aber das Ressentiment und der heimliche Gotteshass? Vergegenwärtigen wir uns, dass der römische Feldherr Titus im Jahr 70 nach Christus Jerusalem erobert, den Tempel zerstört, den Tempelkult beendet und den Gott Jahwe und sein aufständisches Volk endgültig besiegt hatte. So schien es. Doch gut 300 Jahre später, im Jahr 380, erhoben in dem Edikt Cunctos Populos die römischen Kaiser Theodosius I., Gratian und Valentinian II. Das Christentum de facto zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Also Cunctos Populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali religione versari volumus, quam divinum Petrum Apostolum tradidisse Romanis religio declarat, und so weiter und so fort. Zu Deutsch: Wir, diese Kaiser, wollen, dass alle Völker, die wir mild und maßvoll regieren, sich zu derjenigen Religion bekehren, die der göttliche Apostel Petrus, wie der Glaube lehrt, den Römern überliefert hat. Man muss sich klar machen, was das bedeutet. Rom unterwarf sich dem Gott, dessen Tempel es zerstört hatte und über den es triumphiert zu haben glaubte. Die Psyche des Reiches, wenn es denn eine gab, musste diese Schmach fühlen, die den Individuen wohl verborgen blieb. Die Folge war ein lang anhaltendes Ressentiment gegen den Gott der Juden in dem Römischen Reich, der Römischen Kirche und auch in deren protestantischen Ablegern später im Heiligen Römischen Reich. Das Ressentiment blieb unausgesprochen, denn den Gott der Juden und der Christen durfte man ja nicht hassen. Im Gegenteil, man betete zu ihm und musste ihn lieben, fürchten und verehren. Also verschob der Hass und verschob das Ressentiment sich auf diejenigen, von denen man jenen Gott ursprünglich übernommen hatte, auf die Juden. Wenn das Römische Reich sich schon ihrem Gott unterworfen hatte, so beanspruchte es wenigstens die Deutungshoheit über dessen Willen, den Willen Gottes, und maßte sich an, die Juden als Abtrünnige von ihrem eigenen Gott zu verfolgen und vor die Wahl zwischen Taufe und Drangsal, im schlimmsten Fall zwischen Taufe und Tod zu stellen. So als sei nicht Israel, sondern Rom der autorisierte Stifter des Gottes Jahwe gewesen. Die christlichen Versuche, den Antijudaismus zu rationalisieren, blieben erstaunlich durchsichtig und wirken im Licht der christlichen Lehre lachhaft. Also die Juden haben Jesus Christus getötet. Die Juden? Nach christlicher Lehre ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Die Sünden der Welt haben ihn getötet. Und die Profiteure seines Todes sind diejenigen, die an ihn glauben, also die Christen. Hingerichtet wurde er ausweislich der Evangelien, zwar auf Betreiben der Tempelpriesterschaft, jedoch von römischen Soldaten auf Befehl des Statthalters Pontius Pilatus. Hier liegt die weltlich-politische Verantwortung für Jesu Tod, wie der heilsgeschichtliche Grund seines Todes in den Sünden der Menschen liegt, nach christlicher Lehre. Leicht erkennbar ist der christliche Antijudaismus also etwas ganz anderes, als er zu sein vorgibt. Kein Hass auf die Mörder Jesu, Das wären wir alle, und besonders die Römer. Sondern ein uneingestandener Hass auf den Juden Jesus selber und auf seinen Gott Jahwe, der das siegreiche Rom doch noch besiegt hatte. Allerdings war der Sieg in diesem Fall kein militärisch abrupter, sondern ein spirituell allmählicher, was die Wucht der Niederlage abfedern, die Demütigung mildern und später auch die Abwehrreaktion mäßigen mochte. Brutaler verhält es sich im Fall des deutschen Antisemitismus und seiner langen nationalen Vorgeschichte. Und das verleiht ihm seine mörderische, quasi-teuflische Schärfe und Zuspitzung. Er ließ ja, anders als der christliche Antijudaismus, den Juden keine Wahl zwischen Taufe und Tod, sondern war einzig auf ihren Tod aus. Drittens, die Kollektivpsyche und das Unbewusste, Zwischenbemerkungen. Bevor wir diese mörderische Zuspitzung und ihren historischen Grund näher betrachten, sind ein paar Worte zur Erläuterung der Annahme erstens von Kollektivpsychen und zweitens eines Unbewussten in individuellen oder kollektiven Psychen angezeigt. Wir kennen kollektive Subjekte in der Form von juristischen Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, zum Beispiel Staaten und Gemeinden oder eingetragene Vereine und Kapital- und Aktiengesellschaften. Solche kollektiven Subjekte sind rechtlich verfasst. Gremien entscheiden für sie, individuelle Beauftragte führen ihre Geschäfte. Vor aller expliziten rechtlichen Verfassung andererseits gibt es Familien, Clans, Stämme, Ethnien, Nationen, auch Ländereien, Gegenden, Länder mit ihren Bevölkerungen. Zum Beispiel Polen. Infolge von Teilungen zwischen Preußen, Österreich und Russland existierte Polen im sogenannten langen 19. Jahrhundert, also von 1795 bis 1918, nicht als Staat. Doch es wäre abwegig zu behaupten, dass Polen damals auch als Land und Nation nicht existiert habe. Polen überdauerte die Periode seiner Nichtstaatlichkeit, seiner Nichtverfasstheit als ein kollektives Subjekt, und zwar vermutlich Kraft eines weiten Geflechtes enger Verwandtschaften, Kraft der polnischen Sprache, Literatur, Kunst und Musik und deren Geschichte, Kraft gemeinsamer Mythen, Erinnerungen und so weiter und so fort. Es gibt also informelle, nicht explizit verfasste kollektive Subjekte. Die kurdischen Nationen zum Beispiel auch. Und die Frage ist nur, ob wir ihnen auch so etwas wie eine eigene Psyche, das heißt grob gesprochen kollektive Wünsche und Meinungen zusprechen müssen, oder ob das erst dann sinnvoll wird, wenn befugte Repräsentanten da sind, die die Wünsche und Meinungen des Kollektivs rechtskräftig artikulieren können. Im gegenwärtigen Rahmen lässt sich diese Frage nicht untersuchen und entscheiden. Ich lege nur als eine in Zeiten der Fußball-Europameisterschaft besonders plausible Vermutung die Hypothese zugrunde, dass auch Kollektive wie Nationen oder anders als Familien, die dann nicht notwendig verfasst sein müssen, so etwas wie ein seelisches Eigenleben führen, und gehe zu der zweiten Frage über, ob es sinnvoll und fruchtbar ist, unbewusste psychische Zustände anzunehmen. Auch diese Frage und erst recht diese Frage wird man tentativ bejahen dürfen. Verhaltensbeobachtung legt in vielen Fällen die Zuschreibung von Wünschen und Meinungen nahe, die das betreffende Subjekt in aller Aufrichtigkeit leugnet. Übertragen auf den kollektiven Fall wird man feststellen können, dass bestimmte Dinge unter den Mitgliedern einer Familie oder einer Nation nicht angesprochen, geschweige denn öffentlich debattiert werden. Man muss, um dem kollektiven Unbewussten einer Nation nahe zu kommen, also auf blinde Flecken nicht gestellte Fragen und auch irrationale Standardwendungen in ihren öffentlichen Debatten achten. Und natürlich auf ihre Geschichte, in der bestimmte Großereignisse zum Guten wie zum Schlimmen vorgekommen sein mögen, die unter Umständen über lange Zeiträume hinweg weiterwirken. Und damit komme ich zum vierten Abschnitt, Ambivalenzen in der deutschen Geschichte. Deutschland hat bekanntlich viele Namen. Doch in der englischen Weltsprache wird es heute wieder weltweit mit dem Namen bezeichnet, den die Römer ihm gaben, Germanien, Germania, Germany. So alt wie der Name ist eine Ambivalenz des Landes im Verhältnis zu Rom. Eine Ambivalenz zum einen zwischen den germanischen Provinzen Roms und dem nichtrömischen, sogenannten freien Germanien und eine ganz parallele Ambivalenz zum anderen zwischen den Kooperationswilligen im freien Germanien, die an den Errungenschaften Roms teilhaben wollten, und den Widerständischen, denen die Unabhängigkeit wichtiger war als betreuter Wohlstand. Ein entsprechender Riss ging bekanntlich durch die cheruskische Führungsschicht. Arminius, der ihr angehörte, schien vollständig romanisiert, wandte sich gleichwohl gegen Publius Quinctilius Varus und seine Legionen und wurde später von eigenen Familienangehörigen ermordet. Diese alte Ambivalenz wirkt in der Geschichte weiter. Die Selbstbezeichnung des modernen nachrömischen Germaniens als Deutschland kündet davon. Sie hat ihren Ursprung in der zeitweiligen Fusion von Gallien und Germanien unter der Herrschaft der Franken, die nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches vom Niederrhein her Gallien erobert und sich der römischen Kirche angeschlossen hatten. Aber das Fränkische Reich teilte sich bekanntlich im 9. Jahrhundert längs der romanisch-germanischen Sprachgrenze wieder in ein westfränkisches, gallisches und ein ostfränkisches, germanisches Reich. Die Westfranken hatten zuvor die Sprache der unterworfenen Gallo-Romanen angenommen, waren also fränkische Gallier oder gallische Franken, kurz Franzosen, geworden. Die Ostfranken hingegen hatten ihre germanische Volkssprache beibehalten, die sie mit den Sachsen, Schwaben und Bayern teilten. Sie sprachen Deutsch, Diotisk, lateinisch Theodiske, was ja nichts anderes heißt als volksgemäß populär, wie die gewöhnlichen Leute eh und je. Nun waren vor der Reichsteilung in ein West- und ein Ostreich, Gallien und Germanien, Frankreich und Deutschland, die Sachsen in Norddeutschland vom fränkischen König Karl dem Großen unterworfen und mit dem Schwert zum römischen Christentum bekehrt worden. Vor die christliche Wahl gestellt zwischen Taufe und Tod, hatten sie zuletzt klein beigegeben. Das ist kein guter Start oder Übergang in eine christliche Zukunft. Gewiss hätten sie sich über kurz oder lang von selbst dem Christentum zugewandt. Ihre Götter waren im Verblichen, denke ich mal. Im Verbleichen. Nun aber taten sie es zur Unzeit, zähneknirschend. Als Folge und Zeichen ihrer Niederlage gegen die Franken und ihrer Unterwerfung unter den Frankenkönig. Das Christentum war die Religion ihrer Kapitulation. Der Gott der Christen war der Gott ihrer siegreichen Feinde. Ein weiteres ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Die Sachsen verschwanden nicht aus der Geschichte. Dann wäre das Problem gelöst gewesen. Unfreiwillig, zwar waren sie zu Vasallen des christlichen Gottes geworden, aber sie wurden dafür belohnt. Nach der fränkischen Reichsteilung und dem Aussterben der Karolinger stiegen sie auf zur Vormacht im ostfränkischen, nunmehr teutonischen oder deutschen Reich. Unter der Oberherrschaft des Gottes, der sie niedergeworfen hatte, erlangten ihre Herzöge die Stellung von deutschen Königen und römischen Kaisern. Und ein drittes ist noch auffällig und bleibt zu erwähnen. Das Herzogtum Sachsen wurde im Lauf seiner Geschichte aus unterschiedlichsten Gründen immer weiter elbaufwärts nach Südosten verschoben. Und wenn es so etwas gibt wie einen zentralen Fixpunkt auf dem langen Weg dieser Verschiebung, gleichsam die Mitte Sachsens, geografisch und historisch, auf dem langen Weg von Hamburg nach Dresden, so ist es Wittenberg, wo vor 500 Jahren ein sächsischer Katholik den Protestantismus erfand. Achtet man auf die großen Linien der Geschichte, so wird man sagen müssen, dass 700 Jahre nach ihrer demütigenden Zwangsbekehrung die Sachsen gegen den fränkischen Gott protestierten, der ursprünglich der römische und noch ursprünglicher der jüdische war. Wie zuvor Rom und der lateinische Westen sich in aggressivem Antijudaismus an dem siegreichen jüdischen Gott schadlos hatten halten wollen, so wandten sich nun die sächsischen Anteile in der Psyche Deutschlands gegen den fränkisch-römischen Gott, beziehungsweise gegen die fränkisch-römische Form der Verehrung dieses Gottes. Wenn wir uns schon dem Gott der anderen unterworfen haben, so beanspruchen wir aber die Deutungshoheit über seinen Willen. So lässt sich das Ressentiment der jeweils Unterlegenen in Worte fassen. Sowohl das Ressentiment des antiken Römischen als auch später das Ressentiment des sächsisch-deutschen Reiches. Im ersten Fall resultierte ein christlicher Antijudaismus, im zweiten ein protestantischer Antikatholizismus oder Antipapismus gegen Rom gewandt, beide gehässig und abstoßend, aber beide noch weit entfernt vom nationalsozialistischen Antisemitismus. Diese äußerste Steigerung kriminellen Grauens bedürfte eines speziellen Auslösers, der präzise an den Narben der alten sächsischen Niederlage ansetzen und sie aufbrechen lassen konnte. Es war dies die Niederlage gegen Frankreich im sinnlos opferreichen Ersten Weltkrieg. Und damit komme ich zum letzten Abschnitt. Vier Symptome und eine Diagnose. Das Unbewusste hat seine Gründe, die das Bewusstsein nicht kennt, beziehungsweise die im Fall eines nationalen Unbewussten in der öffentlichen Debatte keine Rolle spielen. Aber sie deuten sich an nach Koboldart. Durch Fehlleistungen, Seltsamkeiten, Verrücktheiten und so weiter. Vier symptomatische Seltsamkeiten seien im Zusammenhang mit dem deutschen Judenmord genannt. Erstens, die Nationalsozialisten redeten von der Endlösung, angeblich der Judenfrage. Aber die Frage der europäischen Juden, das heißt die Problematik ihrer rechtlichen Stellung, war für Deutschland gelöst. Schon im Kaiserreich und erst recht in der Weimarer Republik waren die deutschen Juden den deutschen Nichtjuden rechtlich gleichgestellt und dankten es ihrem Land durch einzigartige Beiträge zu dessen ökonomischer, wissenschaftlicher und kultureller Exzellenz. Wenn also das nationale Unbewusste noch immer eine Endlösung suchte, dann offenbar für irgendein anderes, tieferes, verborgenes Problem. Zweitens. Die heute weltweit bekannteste Bezeichnung des Judenmordes nahm ihren Ursprung 1978 als Titel einer amerikanischen Fernsehserie Holocaust. Sie ist prima facie absurd. Griechisch Holocaustos, vollkommen verbrannt, bezeichnet ein Tier, das einem Gott als Brandopfer dargebracht wird. Mit dem Wort Holocaust wird der Judenmord demnach als eine sakrale Handlung gedeutet, durch die im gegebenen Fall ein ganzes Volk als Brandopfer dargebracht werden sollte. In einem damit werden Hitler, Himmler, Eichmann und so weiter unbewusst als die Priester gefasst, die diesen Opferdienst versahen. Warum, um alles in der Welt, will man die Ermordeten posthum verhöhnen oder war wirklich Sakrales im Spiel? Agamben hat in Homo Sacer Letzteres vage angedeutet, aber eine stimmige Diagnose ist er schuldig geblieben. Drittens, es gibt Holocaustleugner. Sie bestreiten das Offenkundige, etwa so, wie wenn jemand die Existenz von Bielefeld leugnen wollte. Warum werden oder würden Bielefeld-Leugner belächelt und werden Holocaust-Leugner bestraft? Und warum heißen Holocaust-Leugner gerade Holocaust-Leugner, nicht Judenmord-Leugner oder schlicht Genozid-Leugner? Die Vermutung, dass hier Sakrales irgendwie im Spiel ist, erhärtet sich. Es muss wohl insgeheim um den uralten Straftatbestand der Gotteslästerung oder Verwandtes gehen. Viertens. Der christliche Antijudaismus unterschied zwischen guten und bösen Juden. Die Guten waren die Getauften, die Bösen die Ungetauften. Zu den Guten gehörte naheliegenderweise an erster Stelle Jesus und seine Familie, dann die Apostel und die frühen Christen. Der Antijudaismus war vom Ressentiment gesteuert, bleibt aber noch im Rahmen der allgemeinmenschlichen Bosheit und Beschränktheit. Doch nun denken wir uns zum Vergleich einen rassenideologischen Antisemitismus im Fall von nationalsozialistischen Christen. Von ihnen muss es Millionen gegeben haben und millionenfach müssen sie das Vaterunser gebetet haben. Ein Gebet, dass der Jude Jesus seine jüdischen Apostel gelehrt hatte. Wie passt das zu einem vererbungsbiologisch begründeten Rassenwahn? Wären nicht Maria und Jesus, Petrus und Paulus, wenn sie im Machtbereich des Nationalsozialismus gelebt hätten, aufgrund ihrer schieren ethnischen Zugehörigkeit in die Vernichtungslager deportiert worden? Wie kann dann ein Nazi zu Jesu beten? Wie kann er die Briefe des Apostels Paulus zustimmend lesen? Es geht eigentlich gar nicht. Es geht jedenfalls nicht ohne eine pathologische Bewusstseinsteilung oder Bewusstseinsspaltung. Nun zur Diagnose. Oft genügen nichtige Auslöser, um alte Seelenwunden aufbrechen zu lassen. Die Seelenwunde der sächsischen Zwangschristianisierung war uralt, Schnee von vorvorgestern, und schien gut verheilt. Aber die Großkatastrophe des Ersten Weltkriegs war auch alles andere als nichtig. 2 Millionen deutsche Soldaten waren ohne Sinn und Nutzen gefallen. Die Franzosen konnten sagen, wir haben den Krieg gewonnen. Es hat sich gelohnt, die 1,3 Millionen Toten. Ohne Sinn und Nutzen gefallen und das triumphale Gebaren des Siegers Frankreich gegenüber der jungen Weimarer Demokratie, die für die Verfehlungen des Kaiserreichs haftbar gemacht wurde, tat ein Übriges, um eine Psychose in der nationalen Seele auszulösen. Die alte Demütigung durch die Franken war in neuer Form natürlich wiederholt und aufgefrischt worden. Würde denn der Schmerz über sie nie enden können? Gesucht war daher eine Endlösung, die den Schmerz für immer stillen würde. Der Triumphator damals in der innergermanischen Demütigung der Sachsen durch die Franken hinter deren König Karl war der Christengott gewesen, zu dem man jetzt betete und den man zu lieben und zu ehren hatte. Aber die sächsischen Anteile in der deutschen Psyche hassten diesen Gott, auch wenn die Nation sich das nicht eingestehen wollte und konnte. Der verhasste Sieger war im Grunde er. die Endlösung des langen nationalen Traumas müsste darin bestehen, ihn ein für alle Mal zu überwinden, besiegen, ihn moralisch zu deklassieren, zu vernichten. In der so konzipierten Endlösung finden wir das Negativ-Sakrale, von dem das Wort Holocaust kündet und das dem Judenmord den Anstrich des Teuflischen verleiht. Denn dieser Judenmord war in der Tat das Ergebnis eines Aufstandes wider den Gott, sowohl der Juden als auch der rein praktischen Vernunft. Nach christlicher Lehre hat dieser Gott sich vor Zeiten ein irdisches Volk, die Israeliten, auserwählt, dem er auch in unverbrüchlicher Treue zugetan bleibt, selbst nach der Erweiterung des Gottesvolkes auf die Christen aller Länder. Sein irdisches Volk möglichst vollständig umzubringen, hieße, den Gott selber lächerlich und auch funktionslos zu machen, ihn seiner Gottesdämmerung preiszugeben und die uralte Niederlage gegen ihn doch noch in einen Sieg zu verkehren. Das war die Motivationslage im Unbewussten der nationalen Psyche Deutschlands, die aus der Niederlage im Ersten Weltkrieg hervorgegangen war. Nach einem Positivsakralen des Holocaust, also nach Göttern, denen das Volk Jahwes geopfert werden sollte, wird man allerdings fast vergeblich suchen. Denn diese alten Götter, die einst von den Sachsen zugunsten des siegreichen Jahwe verraten und verleugnet worden waren, sind ja schon lange tot. Kein anderer als Richard Wagner hat im Ring des Nibelungen ihren Untergang mit der Verbindlichkeit hoher Kunst in Szene gesetzt. Im Holocaust wurde toten Göttern geopfert. Aber nicht um sie ging es, sondern darum, einen anderen, noch lebendigen Gott zu töten. Doch dieser noch lebendige Gott erwies sich als stärker und als abermals überlegen. 6 Millionen Juden wurden in den Vernichtungslagern umgebracht, aber das jüdische Leben geht weiter, auch wieder in Deutschland. Und das nationalsozialistische Reich ging unter. In einer unüberbietbar vollständigen Niederlage und bedingungslosen Kapitulation. Das macht verständlich, warum die Leugnung des Holocaust strafbewehrt ist. Die Endlösung schlug um in das Gegenteil dessen, was gesucht wurde. Sie besteht jetzt im endgültigen und diesmal von der nationalen Psyche auch uneingeschränkt anerkannten Sieg des Gottes der Franken, Römer und Juden, der zugleich der Gott der reinen praktischen Vernunft und der westlichen Aufklärung ist. Den fehlgeschlagenen Aufstand gegen ihn, das heißt den Holocaust zu leugnen, wäre ungehorsam gegen ihn, den sich das nationale Kollektiv nicht mehr leisten kann und will. Daher aus weiser Vorsicht die Strafbewehrung. Bleibt als letztes der Symptome noch die Absurdität des Antisemitismus nationalsozialistischer Christen. Sie verrät, dass der Rassenwahn vorgeschoben war. Das nationale Unbewusste musste ihn entfachen, um die deutschen und europäischen Juden in die Stellung einer totgeweihten Opferschar zu bringen, durch deren Opfer der Christengott besiegt werden sollte. Kollateral brachte der Rassenwahn dann auch die deutschen und europäischen Sinti und Roma in die Opferrolle, obwohl sie dem Gott der Juden, Römer und Franken nicht näher standen als andere auch. Die nationale Psyche scheute sich, direkt gegen Jahwe vorzugehen und verschob unter rassistischen Vorwänden den Hass auf ihn, den Hass, der sich gegen ihn richtete, auf sein Volk, die Juden, und dann unter der Eigendynamik des vorgeschobenen Rassenwahns auch auf andere Gruppen wie die Sinti und Roma. Doch deren Ermordung hängt nichts Sakrales mehr an. Sie ist ein profaner Genozid, was mitunter den fatalen Eindruck begünstigt, die Sinti und Roma seien Opfer zweiter Klasse. Opfer zweiter Klasse, aber sind sie nur in der verborgenen Logik des Nationalsozialismus, der den Gott der Christen und Juden moralisch deklassieren wollte, nicht allfällige Gottheiten der Sinti und Roma. Was nach dem Grauen des Holocaust zu der Hoffnung berechtigt, die Grenzüberschreitung hin zum quasi Teuflischen, die er darstellt, könnte einen Wendepunkt in der deutschen Geschichte hin zum nachhaltig Guten markieren, ist der Sachverhalt, dass die Psyche der Nation 1945 bedingungslos vor dem Guten kapituliert hat und diesen Sieg des Guten auch innerlich anerkennt. Die Anerkennung ist eine bewusste, vielleicht noch ein bisschen eine oberflächliche, aber sie könnte künftig noch die Tiefen des nationalen Unbewussten erreichen und dann auch im Sinne einer positiven Endlösung erweichen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.